Ich wünsche allen einen sehr schönen guten Morgen. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Es ist wirklich eine Freude, dass so viele Leute gekommen sind, dass so viele darauf wirklich reagiert haben. Und ich würde das so, wie Bernd gesagt hat, ganz einfach mit dem Du machen. Wenn wir also eine Pause nachher haben, das ist für mich einfacher, obwohl ich sicherlich auch die Namen nicht alle behalten werde. Ihr müsst dann gleich immer, wenn ihr auf mir zukommt, sagen, ich bin Christine, ich bin Petra, ich bin Ina, wie auch immer. Ich bin also Jutta. Und ich möchte die erste Zeit damit anfangen, mit meinem Lebenslauf. Weil man ist so drin in einer Materie, ohne dass man das merkt. Man denkt, man macht nichts Falsches und man kommt durch das ganz normale Leben in eine Esoterik-Schiene rein, wie man sich das selber gar nicht vorstellen kann. Ich möchte zuerst fragen, sind hier Menschen, die eingeladen worden sind, die gar nicht Jesus kennen? Oder sind das alles Christen, die hier sitzen? Das wäre meine Frage. Ist hier jemand, der kein Christ ist? Okay, damit ich hier nachher nicht so geistliche Überflieger mache und keiner versteht, wovon ich rede. Ich bin geboren 1957 in Fischerhude. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand ein Begriff ist, Fischerhude. Worpswede kennen viele, also das ist eben auch so ein schönes Künstlerdorf, wo wirklich noch so Straßen sind mit Kopfsteinpflaster, ganz knuddelig und heimelig. Ich bin damals schon als Kind sehr gerne zum Kindergottesdienst gegangen. Und es war nicht so wie jetzt mit Kindergruppen, sondern man wurde nach hinten in den Bänken reingesetzt mit einer Leiterin und die hat dann die Geschichte von Jesus erzählt. Und ich war einfach begeistert. Aber meine Mutter hat gesagt, also Jutta, das ist nichts für uns. Gott brauchen wir nicht. Und sie hat nicht wirklich verboten, dass ich da hingehen sollte, aber sie hat halt auch immer so dafür gesorgt, ach, mach doch dies oder das, was willst du im Kindergottesdienst? Also habe ich überhaupt keinen Kontakt gehabt. Aber komischerweise, das geht euch sicherlich auch so, hat man gelehrt bekommen, doch zu beten, wenn man abends im Bett ist. Und mein Gebet war immer, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und schon als Kind habe ich mir Gedanken gemacht, wie soll das denn nun gehen? Ich, klein, ein Herz, das sitzt hier drin, wie soll da nun ein Mensch, ein Mann in meinem Herzen kommen? Und dieses Gebet, denke ich mal, hat mich von Anfang an immer irgendwie bewahrt. Dann bin ich in meiner Kinderzeit schon missbraucht worden von einem Nachbarsjungen, was sich letztendlich auch in meinem jugendlichen Alter immer so fortgezogen hat und habe dann in diesen Notsituationen einfach nur zu Gott gerufen, dass ich gesagt habe, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann musst du mich hier rausholen, dann musst du dem ein Ende machen. Und mehr als diese Gebete, Gott, hilf mir, kannte ich überhaupt gar nicht. Das war das, wo ich mit groß geworden bin, ohne wirklich eine Beziehung zu haben zu Gott. Meine Kindheit war geprägt davon, Gott gibt es nicht. In den Jahren 1977 bis 80 habe ich dann mit meinem Mann, mit meiner Schwester und meinem Schwager das erste Mal davon gehört, dass man Gläser rücken kann. Und dann haben wir ein Glas genommen wie dieses, ich nehme mal eben einen Schluck, haben das rumgedreht auf so einem Tisch, haben da von A bis Z Buchstaben rumgelegt und Nummern von 0 bis 9. Das Glas kommt in die Mitte, wir haben die Finger drauf gehalten und haben uns dann den Spaß gemacht, jetzt fragen wir mal. Man sagt ja, das bewegt sich von alleine. Und dann hat sich das Glas bewegt. Und jeder hat natürlich gedacht, auch du hast geschoben. Und der andere hat gedacht, oh, die hat geschoben. Ne? Bis wir dann jeden so verdächtigt haben, einer muss ja das Glas schieben, weil wir haben natürlich nicht geglaubt, dass das von alleine sich bewegt. Nach ein paar Sitzungen haben wir gesagt, also irgendeiner manipuliert ja hier, weil ja immer da Ergebnisse rauskamen. Und dann haben wir gesagt, wir legen jetzt den Finger nicht mehr auf das Glas, sondern einen halben Zentimeter höher, weil wir wollten ja gucken, was passiert dann. Und nachdem wir halt nur mit dem Finger so ein Stückchen darüber waren, fing das Glas wieder, nachdem wir meinetwegen irgendwas gefragt haben, immer zu den Buchstaben zu laufen, bis also Worte oder ganze Sätze rauskamen. Und erst dann wurde uns da eigentlich schummerig bei. Nachdem wir gemerkt haben, das geht ja wirklich mit Übersinnlichen zu. Dann haben wir uns da mehr mit auseinandergesetzt und meine Schwester hörte dann von jemandem, der ganz konkret gefragt hat, was mit seinem Leben passiert oder wann er dann überhaupt sterben wird. Und nachdem derjenige dann eine klare Auskunft bekommen hat, hat er ganz große Schwierigkeiten mit seinem Leben bekommen. Und dann fingen wir natürlich an, uns auch Gedanken zu machen und haben gesagt, Mensch, also es gibt wirklich was Übersinnliches. Aber als Unbedarfter, der mit Gott überhaupt keinen Kontakt hat, haben wir immer gedacht, das muss ja die göttliche Kraft sein. Wer soll sonst überhaupt so eine Kraft haben, dass sowas funktioniert. Und nachdem wir dann wirklich Erfahrung gemacht haben, dass die Gardinen wackelten, dass ich selber das Gefühl hatte, ich muss mich umdrehen, hinter mir steht jetzt jemand, da haben wir gesagt, also das wird uns jetzt zu heiß. Also irgendwie, man fühlte sich innerlich so ein bisschen unwohl dabei. Und irgendwann sagte meine Schwiegermutter, Mensch, dein Schwager kann doch mit Wünschelruten laufen umgehen. Dann habe ich gesagt, na, das ist eine gute Idee, das probieren wir jetzt. Und er kam mit einer Wünschelrute und tatsächlich da, wo das Bett stand von meinem Sohn, da war eine Wasserader. Und so war ich wieder mit diesen übersinnlichen Mächten irgendwie konfrontiert worden, aber ich habe das nie damit verbunden, dass es nicht Gott sein könnte. Für mich war alles Übersinnliche damals immer einfach nur Gott. Dann fing ich 1982, also ein Jahr nachdem mein Sohn immer nur geschrien hat, an, dass ich Albträume gekriegt habe. Ich selber habe mir versucht, eine Wünschelrute zu basteln, habe dann gemerkt, man braucht gar nicht groß irgendwie einen Draht oder was haben oder einen Stock. Ich konnte einfach nur irgendwo rübergehen und ich wusste, da ist eine Wasserader. Und so konnte ich das selber testen, wo kann ich ihn hinstellen. Aber das hat mich dann dafür offen gemacht, dass ich letztendlich von Albträumen erstmal nachts geplagt wurde. Das war so weit, dass ich, wenn ich im Bett gelegen habe und schon im Tiefschlaf war, dann sah ich förmlich, ich weiß nicht, wir haben immer die Schlaftemperatur nicht ganz zu, ich weiß nicht, wie euch das geht, sie war immer so ein Spalt auf. Und ich sah, die Tür ging ein Stück auf und eine schwarze Gestalt stand da. Sie stand da einfach nur. Und so wie ich dann mich hingesetzt habe im Bett und wollte meinen Mann wecken, dann ging er einfach einen Schritt wieder zurück und die Tür ging wieder zu. Mein Mann ist also ein Tiefschläfer. Bis ich den wach hatte, war ja alles wieder vorbei. Und er sagte natürlich auch, du träumst. Das ist völlig absurd, was du mir hier erzählst. Also das ging Jahre so, dass immer wieder jemand kam. Ich selber nachher das Gefühl hatte, es kommt jemand, dass mir jemand auch die Decke übers Gesicht drücken will. So habe ich nachts Albträume gehabt, tagsüber war das alles okay. Und selber hat man nachher überlegt, träumst du vielleicht wirklich oder siehst du das wirklich? Was läuft dir überhaupt ab? 1985/86 bin ich über einen ganz simplen Kochkurs an einer Frau geraten, die mit Fußreflexionenmassage was zu tun hatte. Und unter anderem eben auch mit Reiki. Und sie hat zu mir gesagt, also du bist prädestiniert dafür, Medium zu sein. Ich kannte das Wort Medium überhaupt gar nicht. Und sie sagt, wir haben so ein Treffen, da reden wir über Gott und über Götter und über Engel. Und da lade ich dich mal zu ein. Und ich habe damals geglaubt, das ist mein Weg. Also das ist ja alles letztendlich Gott. Ob das nun damals war, dass ich mit den Wünschelruten das gemacht habe oder das mit dem Gläserrücken. Es gab für mich eine Kraft, also habe ich gedacht, das kann ja nur gut sein. Dann nehme ich auch einen Teil. Dann haben wir an spiritistischen Sitzungen da teilgenommen. Und jedes Mal, wenn also irgendein Geist, sag ich mal, oder ein Gott, man hat dann auch tatsächlich Paulus angerufen oder irgendwie Nostradamus oder... Und dann hieß es, wir suchen jetzt ein Medium, wo dieser Geist durchsprechen will. Und dann merkte ich, jetzt passiert in mir was. Mir wurde also so, ich habe später mal einen operativen Eingriff gehabt und eine Narkose bekommen. Und so ein Gefühl war das für mich. Man fängt an, förmlich wegzusacken. Und ich wusste, wenn ich jetzt nicht mit meinem Verstand da Stopp mache, dann passiert irgendwas. Und ich konnte dann willentlich immer irgendwie noch sagen, stopp, also hier kann ich nicht mitmachen, das geht nicht. Habe meine ganzen Gedanken versucht abzulenken, abzuwenden und habe gedacht, nee, also da fühle ich mich unwohl bei. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich da immer irgendwo vor dem Gröbsten letztendlich bewahrt hat. An diesen Kursus habe ich dann ungefähr nach 2 Jahre vielleicht teilgenommen und 1987 bin ich dann darüber zu Reiki gekommen. Und Reiki, das wurde dann ja so erklärt, da gehe ich nachher nochmal genauer auf ein, dass das ja eine Kraft von Gott ist. Also auch Jesus hat ja letztendlich geheilt mit Handauflegung und da habe ich gedacht, na super, das ist doch das, was du wolltest. Du willst doch nur was Gutes. Du willst doch nur irgendwo was weitergeben, was toll ist. Und dennoch mit der göttlichen Kraft, also mehr wollte ich ja gar nicht. Ich habe diese Ausbildung gemacht am Wochenende. Ich war vorher schon begeistert davon, nur vom Hören, sodass ich das in meinem ganzen Bekanntenkreis erzählt habe. Ich bin auf den Sonntagabend wiedergekommen und ab Montagmorgen hatte ich Klienten. Ich habe mich dann sofort damit selbstständig gemacht und habe dann 3 Jahre intensiv behandelt, aber habe mich auch immer wieder weiterbilden lassen. Es ist so gewesen, dass ich tatsächlich Rückenmarkskrebs im Stillstand nachweislich gekriegt habe. Ich habe einen Knochenbruch geheilt. Ich habe durch diese Kraft, jemand hat beim Hochleben auf dem Polterabend einen Stuhl an der Stirn bekommen. Den habe ich also wie so ein Sandwich genommen. Das hörte sofort auf zu bluten. Und nachher sah man nicht mal mehr, wo das kaputt war. Und bei all diesen Dingen war mir klar, das kann nur Gott sein. Mir war niemals klar, dass es überhaupt eine andere Kraft geben könnte, die sowas kann, außer Gott. Also habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken gemacht, dass ich irgendwas Schlechtes machen würde. Bei den ganzen Behandeln fing das nachher an, dass ich so intensiv wurde mit Energie und mit den Menschen, dass ich den Wahrsagegeist bekommen habe. Das hat natürlich mir immer mehr Leute dann hergeholt, die auch sich von mir behandeln lassen wollten. Und ich habe immer gedacht, das ist ja wunderbar, wie Gott ist. Das ist eben ein Gott, der gibt dir eben alles, um das Menschen weiterzugeben. Und ich konnte Menschen dann ganz klar in einer Lebenssituation reinsprechen. Wenn die also irgendwo ein Problem hatten, dann habe ich ganz klar gesagt, du hast eigentlich Schwierigkeit mit deiner Schwiegermutter, du müsstest eigentlich da und da drauf zugehen, du müsstest das und das in dein Leben ändern. Und die haben gesagt, also genau so ist das. Und ich war also völlig überzeugt, das ist was Gutes. Und mir war klar, ich wollte ein Reiki-Zentrum eigentlich bauen. Ich habe dann einmal im Monat so 20, 30 Leute bei mir zu Hause gehabt. Da haben wir uns getroffen, haben uns gegenseitig behandelt und habe ungefähr 120 bis 150 Personen bei mir die Reiki-Ausbildung machen lassen. Und nachher, wie ich zu Gott gekommen bin, habe ich Gott sei Dank die ganzen Adressenlisten noch gehabt und habe also jeden vor Gott gebracht, um einfach Vergebung zu bitten und ihn auch wieder freizusetzen denn davon. Ab 88 fiel mir auf, dass ich mich alleine durch die ganzen Behandlungen, die ich ja gemacht habe, einfach verändert habe. Einerseits habe ich immer gedacht, ich mache ja was Gutes. Also die Leute kommen, die brauchten sich nur hinlegen, ich habe dann einfach nur meine Hände draufgelegt. Und was kann da schlecht an sein? Und andererseits merkte ich, dass ich mich innen drin veränderte. Und bei so einer Reiki-Ausbildung, das ist tatsächlich so, als ob wir eine Wiedergeburt erleben. Du fühlst dich erst toll, du gehst auf Wolke 7 und du denkst, das Leben ist nur noch schön. Alle sind lieb, alle sind nett, alles eine Herzlichkeit. Wie unter Christen. Und du merkst überhaupt keine Unterschiede. Und das ist eben die große Gefahr. Und nur durch dieses intensive Arbeiten ist das durch diese Energie so weit gekommen, dass ich sehr, sehr ich-bezogen wurde. Auf einmal fing ich an, darüber nachzudenken, ach, du müsstest eigentlich mehr Geld nehmen. Und zumal, wenn ich nur 5 Behandlungen am Tag gemacht habe und ich habe damals 30 Mark genommen, das war ja schon viel. Auch wenn man das nachher letztendlich versteuert, bleibt dann noch sehr viel über. Und ich wurde regelrecht geldgierig. Und ich fing an, mich zu schämen vor meiner eigenen Person, wo ich gedacht habe, so bist du doch nie gewesen, wie kann das angehen? Und Menschen, die also mit Krankheiten kamen, fing ich an, dass die Krankheiten dann doch zu mir auch kamen. Ich hatte vorher überhaupt nicht das Wort Depression, hatte ich mich nie mit auseinandergesetzt. Und ich wusste gar nicht, was war, wie fühlen Leute, die depressiv sind. Und plötzlich kriegte ich das selber, habe das aber überhaupt gar nicht erkannt. Ich mochte weder alleine mit dem Fahrrad noch irgendwo hinfahren. Ich hatte immer das Gefühl, jetzt falle ich um und dann bin ich tot und mich findet keiner. Ich konnte nirgends mehr an der Kasse stehen, an der Schlange. Ich merkte, ich kriege immer einfach Ängste. Aber ich habe das überhaupt gar nicht mit Reiki verbunden. Ich habe immer gedacht, ich muss wahrscheinlich mehr behandeln. Ich muss mich weiter ausbilden lassen. Und das war der Punkt, dass ich dann anfing, zudem, dass ich Reiki genommen habe, mit Farblehre dann noch gearbeitet habe. Warum zieht ein Mensch gerne rot an oder blau? Was besagen die Farben? Wobei ich nachher weiter auf eingehen möchte, was dann wieder mit Chakren zu tun hat oder eben einfach mit Farblehre zu tun hat. Welche Farbe gehört zu welches Organ? Dann habe ich dann gependelt nebenher noch, habe dann also mein Pendel genommen, habe über diesen Menschen dann ein Pendel rotieren lassen, habe einfach abgefragt, was soll das werden, was ist das für eine Krankheit? Und habe immer gedacht, es gibt immer irgendwo etwas, wo ich noch Reiki wieder intensiver machen kann. Eine Ausbildung noch ein bisschen dazu, damit dann noch mehr Kraft fließen kann. Und das wird so, man wird so nimmer satt. Man geht immer tiefer und man merkt es überhaupt gar nicht. Ich weiß, in dieser Zeit habe ich damals einen Geistheiler besucht. Und mein Mann hat damals gesagt, tu mir einen Gefallen und geh da nicht hin. Und ich war schon so weit, dass ich gesagt habe, auch die Esoteriker sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber die Betonung liegt zuerst du selbst. und du machst das, was dir gefällt. Und da war ich dann hin, nach so vielen Jahren, dass ich das gemacht habe, was ich meinte, was richtig ist, und dass ich das gemacht habe, was ich wollte. Ich habe mich nicht bremsen lassen, ich habe mir keine Korrektur mehr geben lassen, sondern ich habe gesagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das Schlagwort ist, du musst dich lieben und erst dann kannst du andere lieben. Das ist ja auch richtig, nur man übersieht die anderen Menschen. Es wurde alles oberflächlich, dieses Nette, dieses Liebe, dieses im Arm nehmen. Hauptsache man selber fühlte sich gut. Und der Geistheiler, da wusste ich, das war genauso damals wie mit diesem Medium, wo ich das Gefühl hatte, da muss ein Stopp sein. Der guckte mich an, der redete mit mir und ich habe gedacht, wenn ich diesen Blick jetzt nicht standhalte und nicht zu mir selber sage, Jutta, du musst deinen Verstand wach halten, dann hypnotisiert er dich. Und rausgestellt hat sich nachher, dass der bis auf zwei Frauen alle missbraucht hat. Und nur ich und meine Freundin, die da waren, wir haben wirklich die Bewahrung gehabt, dass nichts passiert war. Und dann habe ich immer, und das waren wieder so Momente, wo ich dann zu Gott gerufen habe und wo ich natürlich durch Reiki auch gedacht habe, das ist eine Kraft von Gott. Und habe gesagt, Gott, wie kann das angehen? Man geht zu einem Geistheiler, wo man denkt, der arbeitet mit dir zusammen und sowas passiert. Wo bin ich hier gelandet? Die ganze Zeit, wo ich gearbeitet habe, bin ich von der Energie nachher so geladen gewesen, dass ich keine Wünschelrute mehr gebraucht habe. Ich habe meine Hand ausgestreckt und ich wusste, wo Wasseradern sind. Ich wusste, wo Curryadern sind. Also das, die ganze Erde ist natürlich mit irgendwelchen Adern. Ich will das gar nicht alles benennen, weil das bringt uns im Grunde genommen nichts. Aber irgendwo ist immer irgendwo ein Energiefeld. Und ich hatte mein ganzes Haus so ausgerichtet, dass ich nachher einen Platz hatte, wo ich sitzen konnte. Einen. Jedes Mal, wenn ich auf eine Wasserader kam, wurde mir übel, ich kriegte Schweißausbrüche, ich kriegte Würgereize, ich kriegte ganz extrem stark hohen Blutdruck. Also hatte ich einen Platz für mich ausgemessen, da kannst du noch hin. Und wenn ich irgendwo zu Besuch war, dann bin ich dann so schon gegangen, weil ich gedacht habe, such dir bloß den richtigen Platz aus. Und das war unheimlich belastend, unheimlich. Man fühlte sich überhaupt nirgends mehr wohl und trotzdem kommt man nicht auf die Idee, dass das nichts mit Gott zu tun hat. Ich habe nur immer gedacht, naja, je mehr man mit Gott vielleicht arbeitet, ist das so. Das sind eben Energiefelder, da redet man eben so drüber. Aber man war körperlich und seelisch war ich eigentlich ein Wrack und man erkennt das nicht. Man denkt, das ist so normal. Im Juli 1990 wurde dann zum ersten Mal bei mir in meiner linken Brust 4 große Zysten festgestellt. Die hatten alle ungefähr 3 Zentimeter im Durchmesser, was sehr groß war. Damals haben Zysten mich schon beängstigt, heute weiß ich, dass es weiter nichts Dramatisches. Aber damals habe ich gedacht, oh Mann, 4 große Zysten. Und dann habe ich dann zu dem Arzt gesagt, naja, geben Sie mir 4 Wochen Zeit, das kriege ich schon wieder weg. Und habe dann halt mit meiner Reiki-Hand immer die Hand so drauf gehalten und egal, wo man gestanden oder gesessen hat, wem fällt das schon auf, wenn man so irgendwo sitzt. Also habe ich gedacht, das kriege ich schon mit Reiki im Griff. Und 4 Wochen später bin ich dann zum Arzt wieder hingegangen und tatsächlich, die ganzen Zysten waren weg. Und wer das schon mal gehabt hat, der weiß, dass eine Zyste sich sehr wohl wieder leeren kann und sich wieder auffüllt. Aber die Hülle ist halt immer noch da. Und hier war nichts. Es war so, als wäre nie überhaupt nichts gewesen. Und das konnte der Arzt gar nicht fassen. Der hat gesagt, also das kann nicht angehen. Ich habe bestimmt nicht richtig eingestellt und geguckt und hat gesucht und gesucht und ging dann bis unten runter zur Achselhöhle und fand dann noch eine. Er war zwar glücklich, dass er nach einer gefunden hatte, aber die anderen waren halt weg. Und ich natürlich Reiki. Klar, das ist ja eine Kraft von Gott, kann also ja nur was Gutes sein. Und auf dem Rückweg bei uns im Ort, ich bin das mit dem Fahrrad natürlich abgefahren und nicht mit dem Auto, komme ich an unser Evangelisationszelt vorbei, von unserer Gemeinde in Lilienthal. Es steht ein Zelt, ein großes Schild vorne vor, mit einem Kreuz, Jesus erlebt. Klar, habe ich gedacht, das habe ich ja auch gerade erlebt. Jesus erlebt. Das war für mich dann ein und dasselbe. Ich hatte zu der Zeit gerade Besuch aus der Schweiz und die hat gesagt, ja, das kenne ich, das sind so freie Gemeinden, da muss man sich so für Jesus entscheiden und sowas, aber ist nichts für uns. Sie war Katholikin. Und da habe ich gesagt, du, da möchte ich hin. Ich sage, wenn ich schon meine Zysten weg habe, dann möchte ich mich doch mal so im Gebet so persönlich mal bedanken. Und da habe ich meinen Mann gefragt, wir hatten den Tag unseren Hochzeitstag. Und da hat er gesagt, ja, da geht man hin. und ich ins Missionszelt reingegangen und der Erste kommt, wie das denn unter Christen so ist, Handschlag, hallo, herzlich willkommen. Oh, denke ich, war das ein Klient, den du nicht erkannt hast? Augenblick weiter kommt der Nächste, begrüßt mich wieder. Mensch, denke ich, das kann doch nicht angehen. Ich sage, hallo, freue mich. Ich denke, naja, das ist aber nett hier, ne? Und ich, so wie ich bin, gleich durch, zweite Reihe vorne links hingesetzt. Alle anderen haben gedacht, ich bin ein Christ, weil ich mich so verhalten hatte. Die fingen an zu singen mit einer Gitarre, die hoben ihre Hände. Und ich habe gedacht, super, das ist ja das, was ich auch fühle. Das ist das, was ich ausdrücken möchte. Ich stand da also, noch nie in einer freien Gemeinde gewesen, Hände erhoben und die klimperten und die sangen. Toll, habe ich gedacht, das ist auch eine schöne Gemeinschaft hier. Dann bin ich jeden Abend dann wieder natürlich hingegangen. Und abends wurde dann ja immer der Aufruf gemacht. Wer also Jesus kennenlernen möchte, der kommt nach vorne. Wer sein Leben Jesus geben möchte, der kommt nach vorne. Ich muss dazu sagen, den ersten Abend habe ich natürlich Rundruf gemacht. Meine Schwester, meine Cousine, alles was Namen hatte, sage ich, komm, ich habe was Neues gefunden. Ihr müsst kommen. Ihr müsst euch das anhören. Und dann habe ich immer zu denen gesagt, Jesus kennenlernen. Die wissen gar nicht, was wir haben. Ich hatte ja alle auch mit Reiki ausbilden lassen. Nicht? Und dann habe ich gesagt, wir sind ja so nah dran, denen können wir noch was erzählen. Ja, wir gehen also jeden Abend zur Zeltmission hin und den letzten Abend, da sagt Ingolf Elzel, unser jetziger Präses, vorher war das wichtige Ereignis. Ich stehe also jeden Abend da und will mich ja bei Gott bedanken, dass die Zysten weg sind, aber ich wollte die letzte ja noch weg haben. Und Ingolf sagt, also wir wollen einfach jetzt still sein im Gebet und wollen einfach nur gucken, was Gott tut. Und ich stehe da, nichts ahnt, mach meine Augen zu und sehe also vor meinem inneren Auge ein riesengroßes Kreuz mit Diamanten besetzt, in allen Farben, in allen Formen und denk bloß, hoffentlich sagt er jetzt nicht setzen, ich will gucken, was passiert. Und das Kreuz kam und kam und in dem Moment, wo das wie in mir reinging, atme ich und Ingolf sagt, und wer jetzt ein Gebet des Glaubens haben möchte, der kommt nach vorne. So, und das, was ich die anderen Abende gedacht habe, da brauchst du gar nichts mit. Ich aber hin nach vorne, so schnell konnte ich gar nicht laufen. Und dann haben Ingolf und eben noch eine Beterin für mich gebetet. Und ich habe dann gesagt, ich habe da noch eine Zyste. Und das war, als ob ein Blitz einschlug. Also ich hatte kein Bekehrungsgebet gesprochen, sondern nur, die haben gebetet für mich, dass der Glaube wächst und dass die Zyste weggeht. Und das ging wie ein Blitzschlag hin zur Brust und wieder weg. Und die Zyste war weg hinterher. Und dann war es mein Mann, aber der gesagt hat am nächsten Sonntag, du wolltest doch zu der Gemeinde da mal hingehen, hat dir doch gut gefallen. Ich war damals noch ein Langschläfer. Also hat der mich aus dem Bett geholt und ich dann hin das erste Mal zur Gemeinde. Und ich bin nie wieder einen Sonntag dann nicht gewesen. Ich bin seitdem ständiger Gast. Das, was also draußen stand, Jesus erlebt, das hatte ich wirklich erfahren. Und all das kam jetzt in mir hoch. Was habe ich da gehört jeden Abend an Predigten und was mache ich tagsüber, wenn ich behandle? Also ich habe ja nicht sofort die Offenbarung gehabt und ich habe ja auch mein Leben damals noch gar nicht Jesus gegeben. Sondern ich wollte ja nun wissen, was passiert mit dem, wenn ich mit Farblehre arbeite, wenn ich auspendel, wenn ich den Menschen wahrsage. Wie geht es weiter? Und irgendwann bin ich angefangen und habe mir einfach ein Gebet hingehängt, zwei Gebete über das Behandlungsbett, kann man so sagen. Und bin angefangen und ich habe die Gebete Satz für Satz gebetet. Auch das Vaterunser. Und habe gedacht, will ich das überhaupt? Will ich das so? Also so ganz ordentlich, so ganz brav, sag ich mal. So wollte man eigentlich gar nicht werden. Nicht? Also man will ja selber sein Leben bestimmen. Also habe ich immer weiter behandelt, bin aber sonntags zur Gemeinde gegangen. Wenn ich sonntags zur Gemeinde gegangen bin, dann habe ich jedes Mal Herzklopfen und Herzstiche bekommen. Es ging mir eigentlich nicht gut. Ich wusste aber, hier bist du bei Gott, hier bist du richtig. Mehr als Gott gibt es nicht. Das war das Einzige, was mich hielt. Und dann habe ich, wenn wir Frauenstunde hatten oder im Gottesdienst, immer so gesessen, mein Herz festgehalten, weil ich so eine Herzstiche hatte, weil ich gedacht habe, was ist das? Was zerreißt mich jetzt hier? Warum kann ich hier nicht sein? Warum habe ich diese Schmerzen? Aber ich habe gedacht, das ist egal. Du musst hier dranbleiben. Das war das Einzige, was ich nur gefühlt habe. Aber je mehr ich dann behandelte, je schlimmer wurden natürlich die Schmerzen. Es waren jetzt ja zwei Mächte, zwei Kräfte letztendlich in mir, was ich überhaupt nicht realisiert hatte. Dann hörte ich natürlich, dass man sein Leben Jesus geben muss. Und wir hatten damals zu der Zeit keinen Pastor. Wir haben ein halbes Jahr gewartet, bis damals Winfried Bauer zu uns gekommen ist. Und somit hatte ich überhaupt keinen Ansprechpartner in der Gemeinde. Ich bin einfach gekommen und man hat mich, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Das fand ich damals auch wunderbar so, davon abgesehen. Aber niemand hat dann auch gesagt, du darfst dies nicht oder das nicht. Und so hat Gott einfach individuell mit mir gearbeitet. Ich habe meine Gebete schön weitergesprochen, Satz für Satz, und habe dann gesagt, meine Bekannte damals aus der Schweiz, die hat doch was gesagt, du musst dein Leben Jesus geben. Und das habe ich gedacht, das mache ich jetzt einfach mal für mich. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Jesus, ich höre immer von dir, aber eigentlich habe ich dich nie angesprochen, ich habe immer sonst Gott gesagt, bist du derselbe? Ich hatte von nichts eine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ich will also zu dir gehören. Ich sage, ich habe immer Herzschmerzen und das muss ein Ende haben. Und ich will mein Leben dir geben. So, das habe ich ganz alleine für mich getan. Und dann wusste ich, wie ich den nächsten Tag wieder anfing zu behandeln, hier läuft was nicht rund. Das stimmt was nicht. Ich fing an, das zu erkennen, dass ich Menschen in Schubladen gepackt habe, je nachdem, welche Farben sie getragen haben oder eben all diese Sachen, was mit Chakra, was ich nachher noch erzählen werde, wo ich auf eingehe. All das habe ich ja nur in Schubladen gepackt und habe die dann, der eine gehörte da rein, der andere da rein, und so siehst du die Menschen überhaupt nicht mehr individuell. Das fing ich erstmal an zu erkennen, aber ich habe zu Gott gesagt, Gott, wenn ich aber doch Menschen mit dieser Kraft heilen kann, das ist doch nur Gutes, das muss doch von dir sein und ich brauche überhaupt von dir erstmal Erkenntnis, ich weiß ja von nichts. Und dann bin ich tatsächlich aufgewacht eines Morgens und Gott sagt zu mir, also die ganze Geschichte, damit meine ich die Bibel, das ist denn die Wahrheit. Und da habe ich gesagt, naja, also Adam und Eva und so, du meinst, das ist die Wahrheit? Also da habe ich mich lächerlich übergemacht früher. Das war für mich ein Geschichtsbuch. Das hat man kleinen Kindern erzählt, damals, wie ich hinten in der Bank gesessen habe. Ja, das ist die Wahrheit, hörte ich dann in mir drin. Alles, was da drin steht. Auch Adam und Eva, alles. Da habe ich nur geweint. Geweint und habe gedacht, wie furchtbar, dass man sich da auch noch über lächerlich gemacht hat. Und dann fing ich an, wenn ich die Menschen behandelt habe, gar nicht mehr für den Menschen irgendwas zu denken, sondern ich habe nur immer noch gebetet und gesagt, Gott, zieh mich hier raus, mach irgendwas, was soll ich machen, wie geht es weiter? Ich wusste es nicht. Ich wusste nur, ich bin ratlos. Da ich die Bibel selber ja noch gar nicht kannte und von diesen paar Mal sonntags hingehen, da hört man halt eine Predigt, aber man ist ja null gefestigt oder Bibelstellen oder irgendwas, gar nichts kennt man. Und Gott hat sehr viel nachts in den Träumen mit mir gearbeitet oder morgens eben, dass ich spontan irgendwie ein Wort hatte. Und dann hatte ich den einen Tag wieder diesen Satz, und der Satan kleidet sich im Engel als Engel des Lichts. Und dann habe ich gedacht, Satan, nicht mal das Wort mochte ich aussprechen. Für mich gab es das schlichtweg einfach nicht. Es gab für mich überhaupt nicht den Ausdruck Satan. Das war in meinem Wortschatz gar nicht drin. Weder Satan, Dämon habe ich erst viel später gehört, das Wort. Das war für mich völlig was Neues. Oder Teufel, da wusste ich, naja, da wollen wir mal nicht überreden. Das war für mich schon, ja, den redet man über, aber dass das was Reales ist, dass es das wirklich gibt, das war mir völlig fremd. Und nun kriegte ich diesen Satz. Und dann gesagt, ja, was soll ich damit machen? Wo finde ich da was über? Was ist? Und dann kriegte ich wirklich die Auslegung, dass ich das im Korinther nachgucken soll. Korinther, was sind denn die Korinther? Ich kannte mich ja nicht mal in der Bibel aus. Und dann zeigte er mir wirklich die Bibelstelle, wo ich diesen Satz finde. Und ich war sowas von getroffen, dass es das, ein lebendiger Gott, dass der dir so klar sagen kann, du hast von nichts eine Ahnung und du kriegst so ein Bibelvers. Und da habe ich gedacht, ja, das war das, was am Missionsheld gestanden hat. Jesus, der lebt. Und der holt dich da irgendwie raus. Irgendwie muss das gehen. Und da habe ich gedacht, ja, wenn das so ist. Aber Gott, habe ich gesagt, was willst du mir damit sagen? Soll Rieke jetzt vom Satan sein? Also so naiv habe ich dann auch gefragt, weil ich hatte keinen zum Fragen. Ich habe dann trotzdem immer weiter behandelt, weil ich mir keinen Rat wusste. Nachts wurde das natürlich mit den Albträumen immer schlimmer. Zu der Zeit hatte dann noch ein Freund zu mir gesagt, nimm doch von deinem Kind die Bälle mal mit. Und wenn du den siehst, dann schmeiß den doch einfach mal. Ich meine, der hat mich veralbert letztendlich, aber es war mir eine Hilfe. Ich habe gedacht, irgendwas muss ich machen, weil ich nur noch Angriffe nachts hatte. Ich habe nur noch Albträume gehabt, Schweißausbrüche gehabt. Ich war völlig fertig, habe aber tagsüber gedacht, ich habe das Leben im Griff. Ich. So, und dann habe ich zu Gott gesagt, jetzt will ich es wirklich wissen. Wie geht es weiter? Ich fühlte mich allmählich körperlich so schlecht, dass ich gesagt habe, ich möchte wohl aufhören. Aber und dann habe ich gedacht, naja, also ich war ja nur schon so an dem Geld versessen, das hatte ja auch schon was. Ne? Man wollte das ja auch nicht einfach so aufhören, einfach so. Und da habe ich zu Gott gesagt, also das musst du mir schon ganz klar irgendwie zeigen. Ist das wirklich jetzt keine Kraft von dir? Dann höre ich auf. Und dann kriegte ich den Psalm 53. Der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheulichen Frevel, da es keiner, der Gutes tut. Gott schaut auch vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Da habe ich gesagt, Mensch Gott, aber meine Motive waren doch gut. Es gibt keinen einzigen. Und da wusste ich, jetzt muss ich handeln, es geht nicht mehr. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, komm, wir haben Urlaub. Ich hatte vorher schon immer gesagt, ich muss mal 3 Wochen Pause machen. Und dann haben wir 3 Wochen Urlaub gehabt. Und vorher hatte ich schon 3 Wochen gesagt, ich muss eine Pause machen. Ich hatte also 6 Wochen mal absolute Ruhe. Habe immer wieder viel gelesen. Ich habe also nur noch dann in der Pause gelesen, in der Bibel und gelesen. Und habe dann nach 6 Wochen, wir kommen aus dem Urlaub, die Koffer stehen noch auf dem Flur, da klingelt das Telefon und ein Geschäftsmann ist dran und sagt, ach Jutta, ich brauche dich, ich muss eine Vitaminspritze haben. Ich sage, nee du, ich weiß auch nicht. Und ich komme, sagt er, das, ne, ich brauche dich jetzt. Ne? Naja, ich den behandelt, nach einer Viertelstunde habe ich gesagt, weißt du was, du kannst gehen, es ist vorbei. Wenn du jetzt gehst, packe ich hier alles weg. Ich habe vergessen zu sagen, vorher habe ich ein halbes Jahr lang jeden Klienten gesagt, in mir wandelt sich was. Ich befürchte, dass diese Kraft, die ich euch als Gotteskraft verkauft habe, eine Kraft vom Feind ist. Das Wort Teufel mochte ich gar nicht aussprechen. Dann fragten die Feind, ja, was meinst du damit? Ja, sag ich, es soll auch den Satan geben, der macht dasselbe. Und dann haben die gesagt, Jutta, das ist uns egal, du tust doch Gutes. Und das hat mich völlig schockiert. Es war bis auf 2 Personen, vielleicht allen Klienten, egal, ob ich gesagt habe, das ist wahrscheinlich eine Kraft, die nicht von Gott kommt, die ist vom Feind, die ist vom Teufel. Und jeder hat gesagt, da glaube ich nicht dran, das macht nichts, ich komme weiter. Ich war völlig fertig über so eine Aussage. Nachdem ich dann diese Viertelstunde diesen behandelt hatte, in dem Moment sagte Gott zu mir, heute, wenn ihr meine Stimme hört, heute. Und daraufhin habe ich dann gesagt, so, du kannst gehen. Und dann wusste ich, wenn mein Mann abends kommt, dann muss das Zimmer anders aussehen, sonst gibt's großen Ärger. Dann habe ich also alleine das Bett weggebracht, alles auf den Boden gebracht, ich habe die Bilder abgehängt, ich habe die Bücher auf den Boden erstmal gebracht, nachher habe ich sie verbrannt. Ich habe alles anders gemacht, dass das Zimmer kein Behandlungszimmer mehr war. Und wie mein Mann abends kam, hat es natürlich mächtig Ärger gegeben. Das ist klar, es war ja eine schöne Nebeneinnahme. Aber ich wusste, das mache ich nicht mehr weiter. So geht das nicht. Dann fing ich natürlich an, ich hatte jetzt ja keine Arbeit mehr und ich habe dann zu Gott gesagt, also ich mache nur noch das, was du willst. Ich arbeite auch nur noch das, was du willst. Und wenn ich erstmal gar nicht arbeite, und so war es natürlich dann auch, habe also sehr viel Zeit gehabt, in der Bibel zu lesen. Habe also nur gelesen und gelesen und Gott hat so mit mir gearbeitet, dass ich wie so ein Film, wie so eine Dia-Reihe immer bekommen habe. Und ich einfach wusste, ach, das muss ich aufarbeiten, das muss ich aufarbeiten. Also ich weiß, ich habe damals in der Kindheit mit dem Missbrauch, den ich erlebt hatte, das habe ich irgendwie meinen Eltern damals immer zugeschrieben. Ich hatte immer das Gefühl, die haben nicht zu mir gehalten und die haben sich da überhaupt nicht um gekümmert. Und ich habe meine Mutter förmlich gehasst. Ich habe ihr den Tod gewünscht. Ich habe mir damals Bilder vor Augen gemalt, dass ich gedacht habe, so auf dem Freimarkt, wenn diese Geistershow, da wo man durchläuft, diesen großen Gorilla, da habe ich gedacht, den stelle ich immer vor die Tür, dass sie tot umfällt, wenn die aufmacht. So eine Gedanken hatte ich. Ganz furchtbar. Und Gott zeigt mir das. Ich lese und er sagt, du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe, dein Leben lang. Und ich sehe dieses Bild, wie ich meine Mutter verachte und hasse, und er sagt, und ich bin gekommen und habe dir Liebe gegeben und du wirst diese Liebe weitergeben. Und dann habe ich um Vergebung gebeten, einfach für mich im Gebet, und habe gesagt, Mensch Gott, dass es sowas gibt, dass du einen da befreien kannst, das ist ja wunderbar. Und meine Mutter war zu der Zeit auf einer Schiffsreise mit einem Lebensgefährten, 6 Wochen. Und wir sind nie so aufgewachsen, dass wir uns im Arm genommen haben oder gedrückt haben, das kannte ich überhaupt gar nicht. Und die kam wieder und ich bin hingegangen und ich habe mich so gefreut, die zu sehen, dass ich hingegangen bin und sie gedrückt habe. Und in dem Moment, wo sie da so steht, da denke ich, oh Gott, was hast du gemacht? Das kennt die ja gar nicht von dir. Und ich wusste aber, Mensch, ich kann meine Mama drücken, ich kann die lieb haben, ich freue mich, meine Mama zu sehen. Also das war für mich ein Wunder. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand nachvollziehen kann. Menschen, die man abgründlich gehasst hat, obwohl es die Mutter war, und den liebt man. Und so ist Gott mit mir Schritt für Schritt weitergegangen. Und je sicherer wurde ich, dass ich wusste, Gott ist der die Freiheit hat. Und ich wusste eben einfach, dass das, was ich vorher gemacht habe mit Reiki, ich habe es noch nicht verstanden, weil ja immer so viel auch Gutes passiert war bei Reiki. Aber ich wusste, das ist vom Feind, das ist erledigt für mich. Durch das ganze Beten und durch das ganze Lesen habe ich dann zu Gott gesagt, ich hörte da mal irgendwie, naja, also du musst dich da auch ganz von los sagen. Das hat mir alles nichts gesagt. Von Seelsorge war damals noch gar nicht die Rede bei uns in der Gemeinde. Und dann habe ich wirklich eine Befreiung erlebt, 3 Tage. Aber da möchte ich nicht so unbedingt drauf eingehen. Könnte man nachher vielleicht in Einzelgesprächen fragen. Und dann hörte ich das erste Mal überhaupt Begriff von Dämonen, ne? Wenn du also mit solchen Mächten gearbeitet hast, dann sind Dämonen in dir. Und alleine das Wort war für mich überhaupt gar nicht realistisch. Aber das habe ich in diesen 3 Tagen dann eben erlebt, dass ich wusste, das, was ich auch nachts in meinen Albträumen sehe, das ist wirklich, das ist Realität. Ich habe nachher in meinem Bett gelegen und ich sah also, wie aus der Decke wirklich Gesichter und Fratzen kamen. Und nachdem ich mehr von der Bibel wusste, wusste ich, ich muss meine geistliche Waffenrüstung umbinden. Ich muss mit dieser Waffenrüstung ins Bett gehen. Ich habe mein Schwert zur Seite gelegt und wenn es nachts losging, dann habe ich gekämpft und ich habe das Schwert genommen. Aber wie ich eben schon sagte, es gab noch keine Seelsorge. Ich stand einfach alleine da und ich bin nicht mal auf den Trichter gekommen, jemanden zu fragen. Du, ich brauche Gebet oder so. Ich bin da einfach so alleine durchmarschiert. Und erst nachdem ich völlig verzweifelt war, bin ich dann zu unserem damaligen Pastor gegangen und gesagt, du, also nachts bin ich immer nicht so alleine. Da kommen so viele, die müssen da irgendwie mal. Und durch das Gebet war das dann erstmal wieder vorbei. Und ich wusste, ich habe den Sieg. Aber dann kriegte ich ganz, ganz viele Anfechtungen. Und dann habe ich mir kleine Kärtchen gemacht, habe die auf einer großen Pappe geklebt und habe immer nur Bibelsprüche, einen nach dem anderen rangeklebt. So. Und dann habe ich gedacht, das ist ganz egal. Die Gedanken, die rollten mir immer nur so weg. Der Feind hat ständig mich in Gedanken angegriffen und hat gesagt, du musst doch wieder Reiki machen und das ist doch von mir und das war doch Heilung, das war doch was Gutes. Und guck mal, die Leute reden über dich, du bist wer in Lilienthal. Und dann habe ich mich immer hingestellt vor mein Kärtchen und habe dann immer Bibelverse gelesen. Und ich konnte manchmal einen Bibelvers 3-4 Mal lesen, ohne den wirklich verstanden zu haben. So sind die Gedanken mit mir durchgegangen. Und ich habe gedacht, und hier will nur Gott den Sieg haben und ich bleib da einfach dran. Und ich bin dran geblieben. Und nur deswegen habe ich eben die Befreiung eben auch erlebt. Und nachdem ich das durchgezogen hatte, ging nachts die Tür wieder auf und es stand ein weißer Mann da. 3 Nächte nacheinander. Und dann habe ich keine Albträume mehr gehabt. Und dann wusste ich, oh, es ist vorbei. Ich meine, ob man sich das vorstellen kann, man ist sowas von kaputt, weil man nachts wirklich lebt. Ich bin aufgestanden, ich bin rumgelaufen, also im im Halbschlaf ja praktisch. Man fantasiert eben einfach viel. Es war furchtbar. Da ich aber ja letztendlich diese Kraft von Reiki, wenn man die bekommt, dann sagen die gleich, sei dir sicher, dass du das willst, weil du behältst diese Kraft, bis du tot bist. Und so hatte ich immer das Gefühl, auch wenn ich jetzt zur Gemeinde gehe, ich habe nie jemanden die Hände irgendwie aufgelegt, wie man das jetzt macht, oder für jemanden gebetet. Ich hatte immer das Gefühl, nee, ich bin zwar irgendwie befreit, aber jemanden anfassen, ich hatte immer Angst, da fließt noch was durch. Das wollte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn du mich frei machen kannst, dann kannst du auch diese Kraft so rausnehmen, dass es muss alles weg. Ich muss von dir die Gewissheit haben, ich bin völlig frei. Und dann habe ich nachts einen Traum gehabt, dass ich von einem LKW überfahren wurde, der nur über meinem rechten Arm gefahren ist. Und ich bin aufgewacht nachts und ich hatte Schmerzen im Arm, dass ich gedacht habe, Mensch, das ist ein Gefühl wie wirklich ab. Aber ich wusste in dem Moment, da fließt nichts mehr durch. Und das habe ich die nächste Nacht auf der anderen Seite gehabt. Und dann hatte ich drinnen erst die Bestätigung, jetzt bist du damit durch. Jetzt ist alles erledigt, es kann überhaupt nichts mehr fließen. Dann habe ich Gott gebeten, dass dieser Wahrsagegeist, den ich hatte, da habe ich gesagt, all diese Sachen, die müssen weg. Es muss alles raus bei mir. Ich möchte nicht mehr meine Augen zumachen und über Menschen was sehen, was hören. Ich will nichts mehr haben. Und ich war einfach begeistert, wie Gott so ist. Ich habe die Augen zugemacht und ich sah schwarz, nix. Und ich habe gesagt, das gibt es wirklich. Ich kann nichts sehen, das ist ja toll. Also, als Christ streckt man sich natürlich jetzt aus, dass man von Gott was hören und was sehen will, aber das ist was völlig anderes. Ich habe immer Botschaften für einzelne Menschen bekommen und plötzlich, weil ich Gott gebeten habe, war es weg. Und dann habe ich gesagt, wunderbar, wunderbar, nur Gott kann da wirklich diese Befreiung geben. Im Oktober 1991 habe ich mich dann taufen lassen. Und das Schönste war, ich wusste, ich brauche nichts mehr intensiver zu machen bei Gott. Gott ist Gott. Da brauchst du keine Farblehre, da brauchst du nichts mit Chakras, da brauchst du kein Pendeln, da brauchst du nicht irgendwas Mystisches, Heilsteine, irgendwas, um irgendwas intensiver zu machen, weil du bist bei Gott. Etwas Höheres gibt es nicht. Da, wo Jesus Christus in dir lebst, da hast du die Fülle, da hast du alles. Mehr gibt es nicht. Und das hat mich sowas von glücklich gemacht, dass es für mich so ein Neuanfang einfach war, dass ich gesagt habe, nicht mehr zu brauchen, was Besseres gibt es nicht in meinem Leben. Und da muss man einfach vielen Menschen von erzählen. Vorher habe ich gedacht, ich habe ein Leben von Schwarz-Weiß gehabt. Und nachdem ich mich bekehrt hatte, wusste ich, jetzt ist es farbig geworden. Und alleine dieses mit den Wasseradern wollte ich noch sagen. Gott hat mir dann gesagt, weißt du, ich habe die Welt geschaffen. Ich bin der Schöpfer. Und glaubst du, ich schaffe etwas, wo du dich unwohl fühlst? Und ich konnte mich hinsetzen, wo ich wollte. Ich kann heute meine Hände ausstrecken und spüre keine Wasseradern mehr. Das ist ein Glücksgefühl. Man kann sich hinsetzen, wo man will und fühlt sich überall wohl, weil eben Jesus mit uns ist und nicht, weil ich irgendwo von abhängig bin. Und das alleine hat mein Leben geprägt. Das war jetzt meine Lebensgeschichte und nach einer Pause werde ich dann eben auf die Sachen eingehen, die ich in meiner Reiki-Therapie weiter noch gelehrt habe, wie Farbtherapie, Heilsteine oder...